Dieser Podcast wird präsentiert von Harman Kardon. Skandinavisches Design, innovative Technologie und wahre Handwerkskunst. Dafür steht die neue Heimlautsprecherserie Citation von Harman Kardon. Die smarten und kabellosen Lautsprecher schaffen magische Klangmomente in jedem Raum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Wir sprechen über künstliche Intelligenz und welche Rolle Deutschland spielen kann. Sprechen wollen wir heute mit dem neuen Chef des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz, DFKI, mit Antonio Krüger. Hallo, Herr Professor Krüger.
Einen schönen guten Tag.
Und ich fahre mal direkt mit der Tür ins Haus. Rund um die Welt geben viele Unternehmen und viele Staaten sehr viel Geld aus für KI. Es gibt Riesenkonzerne, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, China, wo sich die Regierung sehr stark dahinstellt. Das DFKI ist daran gemessen klein. Wie halten Sie damit künftig?
Also das stimmt. Jetzt, wenn man jetzt rein sich die Größe, wie immer man das messen mag, ja, sich anschaut, ist das DFKI klein. Aber ich glaube, dass wir in Deutschland, aber auch in Europa eben nur gemeinsam hier eine Antwort finden können. Halt, ne? Das bedeutet für mich persönlich, aber ich glaube eben auch für die KI in Deutschland ist es wichtig, dass sie sich stark vernetzt mit der europäischen KI, also mit Kollegen in Frankreich, mit Kollegen in den Benelux-Ländern, mit Kollegen auch im Mittelmeerraum, Italien, Spanien, natürlich auch Großbritannien, ganz klar, ja. Und wenn uns das gelingt, ja, eine gute Vernetzung in Europa, dann haben wir durchaus auch die Masse, sagen wir mal, da den Amerikanern, auch den Chinesen, die natürlich jeweils ihr eigenes Modell der KI-Förderung haben, auch jeweils ihre eigene Vorstellung, was KI, sagen wir mal, in 10, 15, 20 Jahren vielleicht bedeutet. Den können wir, glaube ich, dann ein entsprechend auch konkurrenzfähiges Modell entgegenstellen. Ja. Und diese Vernetzung muss aber passieren, das ist sehr wichtig. Alleine werden wir das in Deutschland nicht schaffen, das ist ganz klar.
Also auch das DFKI nicht mit seinen derzeit wie viele Mitarbeitern?
Also jetzt haben wir 500 wissenschaftliche Mitarbeiter und das nochmal die gleiche Menge an Hilfskräften ungefähr, also etwas über 1000. Auch 1000 Mitarbeiter in der angewandten Grundlagenforschung, von der Grundlagenforschung bis zur angewandten Forschung, werden da sicherlich auch nicht alleine, sagen wir mal, den Unterschied machen, sondern das passiert nur in Netzwerken aus meiner Sicht.
Okay, die groß genug sein müssen, damit man sich da austauschen kann.
Und so ist es. Und auch insbesondere natürlich nicht nur Forschungsnetzwerke, sondern auch unter Berücksichtigung der Industrie, die ja jetzt, sagen wir mal, in Europa jetzt auch nicht gerade klein ist. Nicht? Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir hier verstärkt in Netzwerken denken. Und ich glaube, da haben wir erste gute Schritte auch schon auf den Weg gebracht, wie zum Beispiel das Claire-Netzwerk. Was mein Kollege Philipp Susalek vorantreibt. Das sind so wichtige Initiativen, die eben in diese Richtung gehen, dass wir eben auch verstehen, dass wir nur gemeinsam da eine Chance haben, halt, ne, die entsprechende Masse aufzubringen und auch gemeinsam mit der Industrie auch ein entsprechendes Investitionsvolumen, was wir eben auch benötigen.
Denn das kann man vielleicht ja nochmal sagen, ist ja was gerade auch die großen amerikanischen Konzerne zum Beispiel beides bieten. Sie haben sehr, sehr viele Ressourcen und andererseits erlauben sie auch ihren Mitarbeitern weiterhin viel Grundlagenforschung zu machen, an den wichtigen Konferenzen teilzunehmen, Paper zu publizieren. Also Sachen, die sie eigentlich bieten wollen und die können Sie da wirklich mithalten, eigentlich, wenn es darum geht, wirklich gute Talente anzuheuern?
Also das stimmt, ja. Viele amerikanische Konzerne, die Chinesen inzwischen auch, die haben sehr aufgeholt dort, sind sehr aktiv in der Grundlagenforschung. Ich glaube, das ist für uns auch wichtig. Das DFKI war auch immer aktiv in der Grundlagenforschung. Gleichzeitig muss aber diese Grundlagenforschung am Ende ja auch zu innovativen Produkten führen und dann zu einer Wertschöpfung bei uns in Europa und nicht eben ausschließlich in anderen Ländern oder indirekt dadurch, dass andere Wirtschaftsräume bei uns sozusagen Dienstleistungen anbieten, die wir dann nur konsumieren. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, wir können da durchaus mithalten, ja. Wir, wenn, und man sieht das auch, also wir haben durchaus jetzt auch schon, die, was die Investitionen angeht, auch in Startups zum Beispiel, teilweise ja auch Unicorns, die wir ja auch in Deutschland sogar haben. Das hat sich verbessert in den letzten Jahren, aber da stehen wir natürlich noch hinten dran. Also wenn wir das jetzt zum Beispiel mit USA vergleichen, ja, oder wenn wir es mit China vergleichen. Die Chinesen, das ist natürlich vor allen Dingen dann etwas zentralistischer gelenkt, aber trotzdem die Investitionssummen, die dort aufgerufen werden, sind natürlich andere. Aber ich glaube, unsere Chance ist auch ein europäisches Modell der KI den beiden anderen Modellen entgegenzustellen, also dem sozusagen zentralistischen staatlichen Modell und dem Modell, was fast rein nur auf freie Marktwirtschaft setzt. Ich glaube, wir haben doch auch ein anderes Selbstverständnis, was man ja auch sieht bei der, wenn ich das Beispiel mal Datenschutzgrundverordnung nennen darf, ja. Ich glaube, keiner hätte sich vorstellen können, dass das doch, sagen wir mal, auch von den anderen Wirtschaftsräumen oder zumindest mal in den USA doch sehr positiv aufgenommen wird, nicht? Weil ja, endlich klare Regeln da sind mittlerweile. Ja. Das hätte, glaube ich, vorher keiner so richtig für möglich gehalten. Ne? Und daran erkennt man, glaube ich, sehr gut, dass eben auch für die KI und auch für die Anwendung in der KI, dass wir da eine Chance haben, wenn wir uns klar sind, was, wie wir die gerne sehen wollen, welche Werte uns an der Stelle wichtig sind und wie wir diese KI-Systeme sicher machen wollen, vertrauenswürdig, ja, und eben dann auch am Menschen orientiert und zum Wohle, sagen wir mal, der Gesellschaft einsetzen wollen. Ich glaube, das sind wichtige Punkte.
Und da die würden aber so auch, die würden ja so natürlich auch in den anderen Räumen die Leute sagen. Es würde natürlich in Amerika auch niemand behaupten, wir wollen KI nicht am Menschen orientieren, nicht so bauen, dass sie nicht die Bedürfnisse des Menschen benutzen.
Ja.
Sozusagen alleine vom Wollen kommen wir da noch nicht.
Aber ich hatte ja eben das Beispiel der Datenschutzgrundverordnung genannt. Oder wenn Sie sich zum Beispiel die High-Level Expert Group angucken, die Vorschläge, die dort die Experten gemacht haben zu ethischen Fragen, auch die Datenethikkommission, die auch an einigen Stellen vielleicht einen Tick zu weit gegangen ist aus meiner Sicht, aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, schon in die richtige Richtung argumentiert. Ja? Mhm. Das sind alles Dinge, da können Sie sicher sein, ja, die würden so in den USA nicht diskutiert werden, zum Beispiel. Ja. Und natürlich müssen sich nachher die Dienstleistungen, die Services, die Anwendungen, die wir mit KI bauen, die müssen sich schon daran auch messen halt, ne, dass wir das einhalten. Ne. Und dann, glaube ich, kann das ein großer Exportschlager werden. Und wie gesagt, das geht aber nur auf europäischer Ebene. Ja. Da kann man als einzelnes Land, jetzt wenn Deutschland, das kann da zwar mit anfangen, aber das wird natürlich nicht funktionieren, wenn nicht da auf europäischer Ebene ein Konsens gefunden wird und da alle an einem Strang ziehen.
Jetzt ist das DFKI lange Zeit sehr breit aufgestellt gewesen und hat die ganze, wie soll ich sagen, Bandbreite der künstlichen Intelligenz abgedeckt, die ja eben nicht nur das maschinelle Lernen ist, wie man es heute manchmal denkt, aber eben viel, viel breiter und ist auch der Ansatz, den auch Wolfgang Walster ja lange verfolgt hat, der das mit aufgebaut und lange Jahre geführt hat. Was wird sich denn unter Ihnen ändern? Das DFKI hat doch lange im Grunde das maschinelle Lernen ein bisschen vernachlässigt, oder?
Wo Sie, glaube ich, recht haben, ist, dass Sie dass eben vor 30 Jahren, als das DFKI gegründet wurde, da war maschinelles Lernen in der KI natürlich eine Nische. Ja, die gab es natürlich schon. Ja, neuronale Netze gibt es seit den 60ern, die Konzepte. Ne? Mhm. Aber eben aus Gründen der verfügbaren Rechenleistung, natürlich der Daten, die nicht da waren und so weiter, konnten die sich nicht so entfalten, die Verfahren, wie das eben jetzt der Fall ist. Und wenn Sie aus so einer Ecke kommen, ne, dann denke ich mal, haben Sie recht. Ist es so, dass Sie natürlich in jeder Zeit, und wir sind jetzt ja 30 Jahren dabei, in jeder Zeit eben immer auf die Verfahren setzen, die gerade vielversprechend sind halt. Ne? Und das war lange Zeit beim maschinellen Lernen nicht der Fall. Das ist auch richtig, dass jetzt seit 10, 15 Jahren sich das geändert hat. Ne? Und das DFKI, das muss man auch akzeptieren, natürlich dadurch, dass wir eben diese ganzen anderen Aktivitäten hatten, nicht vermehrt komplett umgesattelt haben auf maschinelles Lernen. Aber es ist trotzdem auch so, dass wir schon in den letzten 10 Jahren auch das maschinelle Lernen, also das haben wir nicht verpasst, sondern da haben wir auch Schwerpunkte aufgebaut. Ich verweise nur auf unsere enge Zusammenarbeit mit NVIDIA, wo der Kollege Andreas Dengel in Kaiserslautern ja einen großen Schwerpunkt hat, wo wir also viel maschinelles Lernen, Dokumentenanalyse, Sentimentsanalyse und so weiter schon seit Jahren auch machen. Es ist richtig, dass andere, die sich komplett darauf spezialisiert haben, die sind natürlich an einigen Stellen vielleicht etwas sichtbarer in der Community des maschinellen Lernens. Aber ich glaube, dass wir in Zukunft eben auch nochmal verstärkt sehen werden, dass hybride Systeme doch wieder vermehrt an Bedeutung gewinnen werden.
Also, sagen Sie nochmal ganz kurz, was ja, das ist.
Ja, also hybride Systeme sind Systeme, die im Prinzip statistische Verfahren, wie zum Beispiel klassisches maschinelles Lernen, aber auch natürlich tiefes Lernen, also Deep Learning, neuronale Netze, verwenden und das kombinieren mit symbolischen Verfahren, die tatsächlich eher auf einer Modellierung beruhen, die zum Beispiel aus dem Domänenwissen kommt, ja, ein Experte. Mhm. Ein anderes Beispiel sind Knowledge Graphs, die auch schon so eine Kombination sind, wo sie sozusagen zum Beispiel aus dem Internet mit Hilfe von maschinellen Lernverfahren Wissen extrahieren, dieses aber nicht rein wie in einem neuronalen Netz komplett im Prinzip versteckt repräsentieren, sondern tatsächlich in einem Graphen, sodass daraus auch, der ist lesbar, der Graph, da kann auch ein menschlicher Experte andocken, der kann Sachen hinzufügen, mhm, zum Beispiel. Also diese hybriden Verfahren, die gibt es jetzt schon, da wird auch dran geforscht, auch am DFKI übrigens. Und ich glaube, die werden tatsächlich in der Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das eine ist Erklärbarkeit, aber dann eben auch ist es so, dass im Moment sind ja viele der Deep Learning Systeme sind ja spezialisiert auf eine kleine Domäne in der Regel. Ja? Mhm. Und wenn Sie das jetzt erweitern wollen, das ist natürlich eine große Herausforderung, so, sagen wir mal, in Richtung, ich sag mal, einer allgemeinen Intelligenz, da sind wir natürlich noch weit von entfernt, aber wenn Sie das Schritt weiter erweitern wollen, dann werden Sie einen Verbund von KI-Systemen haben, ja, also ein Netzwerk von KI-Systemen. Und die werden Sie vermutlich zusammenbringen, nicht einfach durch irgendwie eine selbstgelernte Komponente, sondern eben über einen Ingenieursprozess, ne, wo Sie Designwissen benötigen, wo Experten Dinge zusammenfügen und so weiter, wo Sie dann wieder so ein bisschen einmal in der klassischeren Informatik sind, aber ja, teilweise auch klassischere KI-Verfahren verwenden.
So wie wir Menschen im Grunde ja auch lernen, eigentlich auf zwei Arten, wenn wir jetzt ein Beispiel, was auch immer Herr Walzer mal gebracht hat, ist, wenn wir Auto fahren lernen, wir gehen in die Fahrschule und lernen Verkehrsregeln, die werden einfach praktisch uns gesagt und wir nehmen die auf und verstehen sie dann irgendwie trotzdem. So, und das Fahren selbst, das lernen wir dann, während wir eben fahren und
sozusagen. Und erscheint auch ein bisschen absurd, wir müssen ja nicht den kompletten biologischen Prozess nochmal abbilden, wenn wir es besser können. Ja, das ist unsere Ingenieurkunst beruht darauf, dass wir eben tatsächlich Flugzeuge erstmal so bauen, nicht wie Vögel fliegen. Wir benutzen das gleiche physikalische Prinzip, aber wir bauen die einfach anders, ja, und dadurch funktionieren sie eben besser, jedenfalls im Moment halt, ne? Ja. Und so ähnlich ist das, wird das bei komplexeren KI-Systemen natürlich genauso sein halt, ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch weiterhin relativ breit auch bei den KI-Methoden aufgestellt bleiben. Und dabei ist auch klar, dass die KI an den Grenzen, die verschwimmt ja auch in die allgemeine Informatik hinein. Ja, da können Sie also gar nicht so ganz klar sagen, wo, sagen wir mal, die klassische, in Anführungsstrichen, Informatik aufhört und wo sozusagen die KI anfängt, sondern das geht ineinander über an vielen Stellen. Ne? Und das ist auch wichtig und das muss man berücksichtigen, weil am Ende entstehen Innovationen auch immer an diesen Schnittstellen, ne? Interdisziplinären Schnittstellen, sowohl zwischen Wissenschaftsfeldern, aber auch innerhalb der Informatik selber, ja, die eben inzwischen auch schon so, obwohl sie noch relativ jung ist, doch schon auch viele komplexe Felder hat, wo Innovationen aber in der Regel immer an diesen Schnittstellen entstehen. Ja. Und das müssen wir uns erhalten, denke ich mal, um eben die Innovationskraft auch, die auch das deutsche Ingenieurwesen in der Vergangenheit, aber auch die deutsche Grundlagenforschung in Informatik und in der künstlichen Intelligenz in den letzten Jahren eben auch ausgezeichnet hat.
Jetzt haben wir schon gesagt, das DFKI macht beides, Grundlagenforschung und versucht auch in der Anwendung sehr stark zu sein. Was sind denn momentan wichtige Projekte, die Sie wirklich ganz konkret verfolgen, woran Sie arbeiten?
Also in der Grundlagenforschung ist ein großes Thema natürlich erklärbare Systeme, um einfach auch Vertrauen in Systeme zu erhöhen. Und das geht eben einmal, gibt es auch eine ganze Reihe von Forschungen, das passiert zum Beispiel auch in Kaiserslautern, wo versucht wird eben zu schauen, wie neuronale Netze tatsächlich erklärbarer gemacht werden können, wenn dort Entscheidungen getroffen werden. Das ist sozusagen tatsächlich auf der Mithilfe von den, das ist sozusagen eine Veränderung der Architektur der neuronalen Netze, beziehungsweise wie diese Verfahren funktionieren. Und dann
das
aber.
Vielleicht, um das ganz kurz einzufügen, das ist ja ein momentaner, wenn ich es richtig verstehe, auch eine wichtige Diskussion, dass viele das als Blackbox sehen oder zumindest sagen, okay, wir wissen ja gar nicht genau, wie die auf die Ergebnisse kommen. Man weiß dann ungefähr, wie gut sie funktionieren, aber möchte halt gerade in sensiblen Bereichen wie in der Medizin zum Beispiel, wo wir auch gerne mal den Arzt fragen, wieso verschreiben sie mir jetzt das und das oder wieso kommen sie dann darauf, dass man da im Prinzip wissen möchte, okay, was ist die.
So ist es. Ja. Weil das wird ja immer auch in absehbarer Zeit so bleiben und dafür, sagen wir mal, da stehe ich auch absolut dahinter, dass am Ende bei vielen Entscheidungen zwar KI-Systeme unterstützen können, aber dass am Ende die Entscheidung doch der Mensch trifft. Es gibt schon viele Entscheidungen, die KI-Systeme für uns treffen, aber eben, sagen wir mal, im alltäglichen Leben, wo das in der Regel nicht, sagen wir mal, wo Fehlentscheidungen keine richtig kritisches Problem bedeuten, zum Beispiel, wenn Sie bei Amazon ein falsches Buch vorgeschlagen bekommen, was sie nicht interessiert, dann ist das nicht weiter dramatisch. Wenn aber, wie gesagt, ein KI-System eine falsche Diagnose stellt und keiner hinterfragt die oder kann die hinterfragen, dann ist das eine ganz andere Hausnummer. Und deswegen ist es so wichtig, dass eben wir diese Erklärbarkeit haben, weil sonst werden auch KI-Systeme, die komplexere Entscheidungen unterstützen, die werden dann auch kein Vertrauen bei den Menschen finden. Nicht? Weil eine hundertprozentige Sicherheit, das haben sie bei keinem Arzt und das wird auch bei keinem KI-System so sein, dass ein KI-System jede Diagnose hundertprozentig korrekt treffen kann. Ja, da wird immer ein gewisser Fehler bleiben. Und mit diesen Fehlern kann man nur umgehen, wenn man sozusagen im Dialog zum Beispiel, in dem Beispiel des Arztes, eben das diskutiert werden kann. Ja? Wie das System auf eine Diagnose kommt, was der Arzt davon hält, wie man vielleicht noch basierend auf den Erkenntnissen des Entscheidungsfindungsprozesses dann überlegt, welche weiteren Tests sollte man noch machen und so weiter. Ja? Und das ist absolut notwendig. Ne? Und daran arbeiten wir auch. Da haben wir jetzt mehrere Grundlagenprojekte, die sich diesem Thema anschauen, auch in der Medizin. Ja.
Und vertragen Sie da nochmal ein bisschen anschaulich, wie man sich das vorstellen kann. Wie macht man denn das erklärbar? Was benutzt man denn da?
Ja, also es gibt verschiedene Ansätze. Einmal gibt es natürlich Ansätze, wo man die entsprechenden Aktivierungsniveaus im neuronalen Netz sich anschaut und das zum Beispiel visualisiert. Das ist eine Möglichkeit. Mhm. Also zum Beispiel beim Bilderkennungssystem, auf welchen Teilen des Bildes beruht denn vor allen Dingen die Entscheidung? Mhm. Ja? Und da hat man ja schon gesehen, also da gibt es ja sehr interessante Beispiele. Das ist ja der Kollege Black vom Tübinger Max-Planck-Institut für intelligente Systeme, der diese Manipulationen jetzt sogar auch für Zeit, also für in Videos sozusagen nachweisen kann, wo Videos oder Bilder manipuliert werden. Relativ subtil, also Mensch hätte damit kein Problem, aber das entsprechende KI-System, das neuronale Netz, was das, sagen wir mal, eine Klassifizierung gelernt hat, kommt da total durcheinander. Ne? Und dann zu verstehen, aufgrund welcher dieser Bildinformationen die Entscheidung getroffen wird, das ist sozusagen eine untere Ebene halt, ne? Zu sagen, aha, da kann man das nachvollziehen, das ist die eine Sache. Aber dann eben, sagte ich bereits, ist es, glaube ich, auch unbedingt wichtig, dass das eben kombiniert wird mit anderen Wissensrepräsentationsverfahren, wie zum Beispiel so ein Wissensgraph, ne? Wo man dann sehen kann, aha, wie verhält sich denn das, wie kann ich denn das erklären mit dem medizinischen Wissen, was existiert. Ja? Mhm. Und das miteinander in Kombination zu bringen, das heißt, die Erkennung, zum Beispiel über ein Deep Learning Verfahren, gemeinsam mit so einem Wissensgraph, der dann Konzepte bereitstellt, die der Mensch versteht, und diese beiden Sachen miteinander zu kombinieren, sodass dann tatsächlich eine Erklärung generiert wird, mit der entweder der Arzt, das ist dann eben so, wäre dann so ein Expertengraph, oder eben tatsächlich vielleicht sogar der Laie, was anfangen kann halt, ne, und darauf irgendwie dann zumindest mal das versteht und dann überlegen kann, wie man weiter fortschreitet halt, ja.
An welchen wichtigen Projekten greift die Industrie, die deutsche, gerade auf Sie zurück?
Ja, also in der Industrie ist es so, dass wir natürlich, ich meine, die ist ja bekannt, die deutsche Industrie ist ja vor allen Dingen stark wegen dem Mittelstand. Also wir haben diese ganzen Hidden Champions in Deutschland, ne? Und die sind gerade dabei, und das passiert eigentlich auch ganz gut, die sind gerade dabei, viele ihrer Prozesse Fertigungsprozesse dahingehend zu prüfen, wie man die mit Verfahren der künstlichen Intelligenz verbessern kann, ja, effizienter machen kann, vielleicht sogar auch neue Geschäftsmodelle findet. Und da sind wir also ganz eng mit ganz unterschiedlichen Firmen unterwegs. Ein Beispiel, was ich nennen kann, ist zum Beispiel die Fabrik, eine Optimierung der Prozesse in einer Fabrik. Und heute ist das so, dass sie wenn Sie so eine Fertigungslinie haben, ja, mit ganz vielen Varianten und Konfigurationen, dann wird in der Regel, haben Sie so ein Optimierungsverfahren, das startet, das braucht so einen Tag irgendwie, bis es ausgerechnet hat, ja, wie sozusagen der optimale Weg, sagen wir mal, oder die optimale Steuerung dieser Anlage mit den gegebenen Ressourcen und so weiter, wie die auszusehen hat, ja, wenn Sie bestimmte Produkte am Ende des Tages produzieren wollen, ja. Wenn jetzt irgendwas schief geht, ja, dann stehen im Prinzip erstmal die Bänder still, beziehungsweise es muss hektisch umgeplant werden. Und dann kommen häufig suboptimale Lösungen raus, ja, die einfach lange nicht so gut sind wie das, was eigentlich geplant war. Ja. Und das passiert relativ häufig. Und was Sie da brauchen, sind dann eben Verfahren, die möglichst schnell einen neuen Vorschlag machen, ja, also gegeben der Veränderung, ne? Und dass sie sozusagen, das bezeichnen wir als High-Performance-KI, also Sachen, die einfach schneller gehen als die üblichen Verfahren, ne? Unter bestimmten Ressourcenbeschränkungen natürlich, ja, wenig Zeit, aber gegebenenfalls auch andere Dinge, die passieren, ja, also nehmen wir an, es fällt plötzlich eine Anlage aus, die können sie irgendwie ersetzen auf vier verschiedene Arten und dass sie dann entscheiden müssen, wie passiert das. Und dass sie das sozusagen in wesentlich kürzeren Zeitabständen hinbekommen. Das ist zum Beispiel etwas, was im Moment wir mit der Industrie gemeinsam machen, ja, uns gemeinsam anschauen, auch mit Google übrigens in der Grundlagenforschung. Das ist so ein typisches DFKI-Modell. Wir haben einerseits, arbeiten wir mit Industriepartnern zusammen, wo wir das tatsächlich in deren Fabriken dann reinbringen und gleichzeitig die Grundlagen, da gehen wir dann hin und diskutieren mit Google, wie man das zum Beispiel in die nächste Version der Google-Tools, TensorFlow zum Beispiel irgendwie integrieren kann, ja, und weiterentwickeln kann. Das sind so die zwei Schritte und das ist eben auch das Gute, dass wir in unserem Gesellschafterkreis sowohl die einen als auch die anderen haben. Also, dass wir,
aber ich kann ja sagen, Google ist auch Gesellschafter.
Google ist auch Gesellschafter und eben viele Mittelständler, ja, wo wir genau diese Sachen eben dann auch ausprobieren können. Halt, ne?
Ja. Jetzt hat Deutschland, wie andere Länder auch, eine KI-Strategie vorgelegt. Ja. Ungefähr ein Jahr ist es her, dass die Bundesregierung damit um die Ecke kam. So viel ist seither gar nicht passiert, könnte man fast sagen. Es gibt sogar sehr, sehr große Kritik. Der Bitkom hat sich jetzt zum, ich sag mal, einjährigen Jubiläum sehr dezidiert geäußert. Herr Rohleder sagt, wenn wir so weitermachen, sehen wir von den schnellen Vorreiterländern der KI bald nicht mal mehr die Rücklichter. Und er sagt dann zwei Beispiele. Einmal 500 Millionen Euro im Jahr sind vielleicht viel zu wenig, Fragezeichen. Und zum Zweiten nennt er die Professoren, die 100, die da mal in Aussicht gestellt wurden, von denen man auch noch nicht so viel sieht in der Realität. Wir kommen viel zu langsam voran.
Also, ja, man wünscht sich das natürlich, jetzt auch ich als Wissenschaftler, ja, auch wir am DFKI wünscht man sich natürlich manchmal, dass Sachen ein bisschen schneller gehen, aber man kann das jetzt auch nicht einfach nur auf die 100 Professuren reduzieren, weil da ist es tatsächlich so, dass ich glaube, die Idee ist eigentlich sehr gut, ne? Das Problem ist einfach, dass Professuren im Wesentlichen Ländersache sind, ja, und natürlich die Länder, das dauert alles, ja, bis sie da Professuren eingerichtet haben und die Verfahren und so weiter, ne? Und das ist ja auch so, der Bund kann ja auch Professuren nicht verdauern, ne? Das ist ja auch noch ein Problem. Das müssen dann eben die Länder machen, ne? Und die ziehen sich dann, oder beziehungsweise es gibt Länder, die können das dann einfacher, weil die eben gut gefüllte Kassen haben, ja, und andere eben nicht. Und das hat eben dazu geführt, dass es da, sagen wir mal, eben nicht so schrecklich viel passiert ist. Sie sind jetzt als Humboldt-Professuren, glaube ich, vor allen Dingen, sagen wir mal, anvisiert nun, ne? Das finde ich eine gute Lösung, ja. Das hätte man vielleicht von Anfang an machen können, ja, das wäre vielleicht ein bisschen, dann wäre man jetzt vielleicht einen Schritt weiter, aber das läuft langsam an, ja, und in anderen Bereichen ist schon einiges passiert, also wir haben, wenn wir uns anschauen, was das BMBF an verschiedenen Fördermaßnahmen jetzt, sagen wir mal, verstärkt hat auch, ne, und zwar in allen Bereichen der KI, was ich persönlich auch gut finde, ne, also es gibt Programme für den Mittelstand, ja, es gibt natürlich Forschungsprogramme, wir haben jetzt die Stärkung der Kompetenzzentren, wir haben jetzt diese KI-Kompetenzzentren zum Beispiel, das ist passiert, ja.
Dazu zum Beispiel, ja. KI, das sind auch mehrere, die dann ausgewählt wurden, ja. Da ist man versteht es sozusagen politisch, dass die gerne auch breit streuen wollen, weil sie wollen sich mit keinem verderben. Ja. Aber müsste man nicht, um mitzuhalten, stattdessen sagen, bevor wir es auf viele verteilen, einer kriegt halt ganz viel, der wird halt richtig groß und richtig spitz und der kann dann, der ist wirklich erste Liga, anstatt so zu vertröpfeln?
Ja, das ist immer, also sagen wir mal so, ja, ich bin kein Freund der Gießkanne oder wie habe ich neulich, hatte ein positiv besetzter Begriff der Flächenbeleuchtung.
Also, das dann gehört. Sehr, sehr gut gefallen.
Ich bin kein großer Freund der Flächenbeleuchtung, was praktisch die Gießkanne ist. Ja. Das bringt natürlich nichts. Ja. Andererseits weiß ich nicht, wie viel haben wir jetzt? 6 oder 7 Kompetenzzentren? Ja. Da ist, das ist, jetzt kann man das nicht als reine Gießkanne bezeichnen. Ne? Da, und das sind schon sehr gute Kollegen, die da ausgewählt wurden. Ja, und auch wirklich Orte, wo ich sagen würde, da ist auch richtig was passiert in den letzten Jahren. Ne? Aber es ist klar, eigentlich würde man sich wünschen, zumindest mal auf europäischer Ebene, dass wir da so ein echtes Leuchtturmprojekt haben halt. Ne? Sowas wie CERN der KI, sagt manchmal der Philipp Susalek. Ne?
Ja, genau, das, zum Beispiel sowas. Genau. Oder so noch zu sagen, dass es vielleicht auch in einer, was weiß ich, Stadt steht, in der auch sich entsprechend Unternehmen ansiedeln. Das ist natürlich auch, dass die in Deutschland nicht verteilt sind. Man kann jetzt, weiß ich nicht, aus dem Bauch raus, man kann nach Berlin natürlich gucken als eine Möglichkeit oder in München, wo sich ziemlich viel konzentriert und sagen, okay, wo schon auch die internationalen Konzerne sind.
Da. Also meine Antwort, ich würde da einfach nochmal an das anknüpfen, was ich vorher gesagt hatte. Ich glaube, man könnte das für Deutschland theoretisch machen, aber ich hätte dann eher das Gefühl, dass das wahrscheinlich einen europäischen großen Wurf, wo man sagt, man findet irgendwie so ein Zentrum in Europa, wo alle KI-Wissenschaftler in Europa zusammenkommen, was sozusagen ein Anlaufpunkt ist. Und das halte ich wirklich für eine Notwendigkeit, um auch gegenüber USA und China zu bestehen. Mein Gefühl wäre, wenn wir sowas erstmal in Deutschland machen würden, das würde vielleicht eher so eine Lösung behindern, halt, ne? Auf europäischer Ebene einen großen Wurf zu machen halt. Ne?
Trotzdem, aber dauert die europäische nicht zu lange? Oder länger in Deutschland hätte man es dann erstmal? Weil wenn ich mir das vorstelle, in Deutschland ist es ja wahrscheinlich schon schwer, sich zu einigen, wenn jetzt Deutschland und Frankreich sich einigen müssten, wo in welchem Land das steht.
Ja, also ich denke mal, ich selber bin auch jemand, der auch eher so in Netzwerken denkt. Ja, das ist, denke ich mal, aus meiner Sicht eben auch jetzt so ein Paradigmenwechsel. Früher hatte man häufig entweder sehr mit der Gießkanne oder einen einzigen Riesenleuchtturm. Ich glaube, einige starke Standorte, die sehr gut vernetzt sind, darauf kommt es eben auch an, die gemeinsam agieren. Ja, das ist eigentlich das bessere Zukunftsmodell. Ne? Und dann eben eine große Repräsentanz irgendwie in Europa, die aber auf ein Netzwerk aufbaut. Ja, ist klar, das muss so sein halt. Ne? Ich glaube, das ist eine zeitgemäße Lösung, weil dann auch andere Akteure leichter andocken können. Industrie kann leichter andocken zum Beispiel. Ne? Ich glaube, das ist ja auch das DFKI ist ja deswegen auch ein Erfolgsmodell, weil es eben diesen Netzwerkgedanken auch immer mit den Gesellschaftern und über die Gesellschafter hinaus immer auch immer mit der Industrie immer gelebt hat. Ne? Klar, das war auch immer gefördert durch die Regierung, weil wir immer in Konsortial, auch großen, teilweise großen Konsortialprojekten aufgetreten sind, die meiner Meinung nach auch viel Gutes gebracht haben und weiterhin auch Sinn machen, aber die sind eben nicht auf Dauer angelegt, also nicht irgendwie bis in die Ewigkeit, ne? Sondern das sind ja immer Projekte, die eine gewisse Zeit lang laufen und dann aber auch Ergebnisse liefern müssen halt, ne? Und diesen Netzwerkgedanken, das ist, glaube ich, das, was uns voranbringt halt, ne? Wenn wir den stärken und fördern halt.
Wird das KI-Netzwerk, das DFKI-Netzwerk auch größer? Gibt es mehr Standorte?
Ja, wir sind, das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt auch für uns. Wir haben ja gerade jetzt im Frühjahr den Standort oder das Labor Niedersachsen in unserer Terminologie. Das heißt, die ersten 5 Jahre gibt es so eine Art Probezeit, kann man sagen. Ja, wobei bisher eigentlich Probezeit immer bestanden wurde. Also es gibt eigentlich erst einen Fall, wo wir unseren Standort, den Standort Bremen dazu bekommen haben. Also es gibt jetzt Oldenburg und Osnabrück seit dem Frühjahr. Und tatsächlich sind wir auch in Gesprächen mit weiteren Standorten und Bundesländern. Ich selber denke auch, genau aus diesem Netzwerkgedanken heraus, ist das auch der richtige Weg. Ja, man muss sich natürlich gut überlegen, man darf sich auch nicht übernehmen. Ja, es ist natürlich klar, dass jetzt in den Zeiten die wir jetzt erleben, wo KI auch so ein bisschen gehypt wird, ne? Und jeder natürlich sich irgendwie mit Geld und Engagement da beteiligen möchte, ja, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich da nicht, sagen wir mal, dass man auch nicht zu schnell wächst oder sich irgendwie verfranzt halt an der Stelle. Ne? Ich glaube, das ist auch wichtig. Aber es gibt einige vielversprechende auch, sagen wir mal, Diskussionen auch für neue Standorte.
München wäre auch kein schlechter, oder?
München wäre sicherlich kein schlechter Standort. München hat hervorragende Universitäten, ja, und München hat auch eine, ist ja nun auch ein Bundesland, was gut dasteht, ja.
Ja, finanziell auch interessiert ist an KI.
Auch, was man auch so sehr liest interessiert und hört, ist, auch sehr interessiert ist an KI. Und insofern ist das auch tatsächlich ein Kandidat, den wir uns sicherlich auch angucken halt, ja. Und schauen wir mal, ja, wie der Bayer sagt.
Okay, und nochmal zur deutschen Strategie, 500 Millionen im Jahr ist genug, oder?
Also ich persönlich halte das, es ist immerhin etwas, ja, ist schon ein ganz guter Start, aber eigentlich müsste man mehr in die Hand nehmen, ja, das würde ich auch unterstreichen, ja, was die Bitkom sagt, ja. Ich glaube, wir können mehr als deutsche Volkswirtschaft, ja, die kann da mehr leisten an der Stelle, ne, das muss man mal gucken, was kann man leisten, ne, weil einfach KI im Gegensatz vielleicht zu anderen Zeiten, wo es auch immer einen KI-Winter gab, nach jedem KI-Sommer, glaube ich nicht, dass es nochmal einen KI-Winter geben wird, sondern der Hype wird sicherlich sich so ein bisschen abflachen, aber
dann gibt es einen kalifornischen Winter.
Einen kalifornischen Winter, ganz milde vielleicht, ja, der vielleicht auch ganz gesund ist, ja, wenn die Temperaturen wieder ein bisschen runterkommen, aber das Thema, das wird bleiben, im Gegenteil, ja, das wird noch mehr an Bedeutung gewinnen und wird tatsächlich auch bestimmen weltweit, ja, welche der Volkswirtschaften tatsächlich auch Wertschöpfung betreiben können, ja, wenn die das Thema KI, sagen wir mal, gut in ihre Wirtschaftsabläufe, in ihre Industrien, in ihre Dienstleistungen integrieren können, ja, dann werden die sicherlich auch erfolgreich sein. Deswegen ist das auch so wichtig, da entsprechend rein zu investieren, halt in solche Themen. Ja.
Jetzt haben wir viel schon gesprochen über das DFKI und was Sie da vorhaben als der neue CEO und auch über Deutschland die Strategie. Wir haben noch wenig gesprochen über den Wissenschaftler Antonio Krüger, der schon viele Jahre am DFKI selbst auch verbracht hat, davor andere Stationen hatte, der sich für verschiedene Gebiete interessiert. Eines ist Ubiquitous Computing.
Ja.
Und es gibt einen Aufsatz von einem verstorbenen Wissenschaftler, Mark Weiser, The Computer for the 21st Century, der sie geprägt, fasziniert hat.
Ja, kann man sagen. Absolut, ja, kann man sagen. Also Mark Weiser, der in den 80er Jahren seine Hauptschaffensphase hatte, der hat schon, und bei Xerox PARC, das war ja, ist ja auch bekannt in den USA, das war eins der Labore, wo viele Informatik Innovationen, Konzepte ihren Ursprung gefunden haben, also der Laserdrucker, TCP/IP-Netzwerktechnologie, die Maus, der erste grafische Desktop-Computer und so weiter. Und er hat damals schon postuliert, dass Computer immer kleiner werden, das war irgendwie klar, aber dass das eben bedeutet, dass unser Alltag im Prinzip durch Computer, sagen wir mal, auf eine gewisse Art und Weise unterwandert werden. Er hat immer gesagt, das verschwindet sozusagen in der Tapete. Ja, die Rechenleistung verschwindet in der Tapete. Und das bedeutet, es verschwindet sozusagen das war so seine Vision, aus unserer Welt in dem Sinne, dass wir es nicht mehr sehen, ja, vielleicht auch nicht mehr anfassen müssen, also keine Tastatur und so weiter, ja, sondern eben natürliche Interaktionen, ja, gleichzeitig aber eine hohe Vernetzung auch, also sehr viele kleine Recheneinheiten, die stark vernetzt sind, die Sensorik verwenden, um um die Welt wahrzunehmen, die Zustände in der Umgebung wahrzunehmen und daraus ihre Schlüsse zu ziehen, ja. Und wenn Sie sich mal anschauen, und er hat verschiedene auch Dinge vorhergesagt, wie zum Beispiel Smartphone oder der Handheld-Computer, den hat er damals schon vorhergesagt. Tablets, hier auf unserem Tisch liegt ja einer, hat er auch vorhergesagt, die Klasse. Ne? Er hat also erkannt, weil er sich eben orientiert hat an dem, was Menschen so verwenden, ne? Also wie groß unsere Hände sind, ja, also an der Ergonomie. Ne? Und diese Sachen sind tatsächlich eingetreten, ja, diese Visionen. Was noch nicht so ganz eingetreten ist, da haben wir noch ein bisschen so Weg vor uns, ist, dass all diese Computer, die so in unserer Umgebung integriert sind, dass wir die wie aus einem Guss bedienen können halt. Ne? Und das ist etwas, was mich also damals sehr fasziniert hat. Ne? Wie können wir aus so wegkommen von so einem monolithischen Konzept der Interaktion, ja, von mit so einem Tablet oder mit so einem Smartphone oder mit einer Tastatur, wie können wir sozusagen so einen ganzen Zoo von Prozessoren und Rechnern in unserer Umgebung, ja, bedienen überhaupt, ja, sozusagen domptieren. Ne? Und da hatte Mark Weiser schon früh auch interessante Konzepte entwickelt. Was mir auch immer sehr gut an Mark Weiser gefallen hat und was auch meine Forschung prägt, ist, dass er auch immer von Anfang an Prototypen gebaut hat. Ne? Er hat halt gesagt, ich baue mal so ein Ding, ja, und probiere das mal aus. Ja? Und die haben dann natürlich immer ihr Büro genommen, ihre Büroräume. Die hatten bei Xerox Park also schon ganz früh, bevor Handheld-Computer, die auch in einer Art Internet eingebunden waren. Und weil es damals noch kein WLAN, also basierend auf elektromagnetischen Wellen gab, haben die eben so Infrarotverbindungen gehabt, immer so an Empfänger, die so an der Decke waren. Er hat das alles bauen lassen, damit er das wirklich auch, also die soziologischen Effekte auch verstehen kann halt. Ne? Die, und das ist etwas, was mich auch in meiner Forschung sehr interessiert. Also ich bezeichne ja mein Forschungsfeld oder meine Forschungsinteressen immer so auf der Schnittstelle zwischen Mensch-Maschine-Interaktion und künstliche Intelligenz. So, ne? Das sind dann die, und klar, da spielen so natürlich viele natürliche Benutzungs-Interaktionsparadigmen eine Rolle, Sprachtechnologie, Gestik, ja, auch Mimik, ja, wird auch immer wichtiger, Körperhaltung und so, dass Systeme das verstehen. Und das hat ganz, ganz viele Anwendungen. Im Moment zum Beispiel hier auch am DFKI, zum Beispiel im Automobil, ja, da ist, haben Sie den Vorteil, da sind Sie, haben Sie eine relativ wohl definierte Umgebung. Die Benutzer können sich nicht so richtig wegbewegen, ja, sind relativ fix. Ist also eine hervorragende Laborumgebung auf eine gewisse Art und Weise, mit aber direkten praktischen Einfluss auf Produkte, also mit den, das sind immer unsere Gesellschafter, BMW, aber jetzt auch mit Daimler und auch VW haben wir halt viele Projekte in die Richtung halt, ne, wo wir uns eben auch anschauen, ja, wie interagiert jemand mit dem Fahrzeug auch in der Zukunft, wenn er weniger Fahraufgaben eigentlich hat, ja, sondern tatsächlich mehr so eine Kontrollaufgabe vom Fahrzeug. Ne? Mhm. Und da ist noch ein anderer sehr interessanter Forschungsaspekt, den wir uns auch in den Grundlagen jetzt anschauen, das ist eben der Transfer der Kontrolle. Ne? Wenn Sie und dafür brauchen Sie eben Erfahrung in der Mensch-Maschine-Interaktion, aber auch in der KI. Ne? Wenn Sie ein autonomes System haben, was für eine gewisse Zeit autonom agiert, aber dann in bestimmten Momenten die Kontrolle an den Menschen zurückgeben muss. Ja? Wie zum Beispiel im autonomen Fahren, wenn Sie sagen, ja, jetzt irgendwie das System mit den Sensoren, das erkennt, es kommt nicht mehr so ganz zurecht und muss die Kontrolle jetzt übergeben. Ja? Wie wird das gemacht, ja? Wenn jemand zum Beispiel bis eben noch ein Buch gelesen hat im selbstfahrenden Auto?
Ja.
Ne? Und jetzt plötzlich soll er steuern. Ne? Wie kann ich ihn möglichst schnell briefen, in die Situation versetzen, dass er dann tatsächlich auch sicher das Fahrzeug dann steuern kann? Ne? Und das haben Sie nicht nur beim autonomen Fahren, sondern haben Sie zum Beispiel auch bei der Interaktion mit Robotern, ja, also die ganze, das ganze Thema der Cobots, wo eben Roboter gemeinsam mit Menschen Aufgaben lösen, in direkter Interaktion, also nicht sozusagen der Roboter im Käfig, sondern Mensch und Roboter gemeinsam. Auch hier wird es so sein, dass der Mensch Aufgaben vielleicht delegieren kann, die macht dann der Roboter und dann wird der Roboter aber auch nicht alles selber lösen können. Wir wissen ganz genau, also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die Roboter nicht so gut können, zum Beispiel in der Feinmotorik oder wenn sie einfach wegen der Roboterergonomie bestimmte Sachen nicht erreichen können, wo sie dann den Menschen zur Hilfe rufen müssen und dann in der Interaktion kann der Roboter dann auch vom Menschen lernen, ja, wie er es besser machen kann halt. Ne? Und diese Konzepte, das sind Dinge, die mich sehr interessieren halt. Ne? Und die wir hier auch am DFKI und, das muss ich dazu sagen, wir machen ja nicht nur Industrieforschung, wir haben auch eine lange Tradition, auch am DFKI Projekte zu machen, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert werden. Das sind ja typische Grundlagenprojekte oder zum Beispiel im Rahmen von Sonderforschungsbereichen sind also an fast allen Standorten Kollegen also auch beteiligt halt. Ne? Daran sieht man auch, dass wir eben nicht nur ein reines Anwendungsforschungsinstitut sind, sondern uns ist es wirklich wichtig, dass wir auch in den Grundlagen stark sind.
Sagen Sie mal Vorhersagen.
Ja, ist immer schwer.
Wie lange benutzen wir denn noch Tastatur und Maus?
Ja, also, wie war das immer, wie war das, war der Spruch immer, also zukünftig immer weniger, ja, okay. Oder ja. Immer öfter, ja, wie ja. Man sagt, nehmen wir andere Sachen. Also, wenn man ganz ehrlich ist, ja, ist es ja schon so, dass das vorherrschende Interaktionsparadigma ist schon nicht mehr die Tastatur und die Maus, sondern es ist eigentlich Touch. Mhm. Ja? Also, wenn Sie jetzt die ganze Smartphone-Interaktion mit reinnehmen, dann ist sicherlich hat Touch eigentlich schon die Tastatur und die Maus eigentlich schon überholt. Mhm. Ja. Und das wird weiter zunehmen. Ja. Ich glaube, wir werden die Spracherkennung ist so gut geworden, ja, dass jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen so eine Generation heranwachsen muss, die das sich stärker aneignet, das zu verwenden. Das sehen wir auch schon, ja, dass sozusagen jüngere Leute da eher ein bisschen affiner sind als ältere bei der Sprachinteraktion. Das ist ja auch immer eine kulturelle Frage. Mhm. Die wird immer besser und auch die multimodale Interaktion, das heißt, wo sie so Gestik zum Beispiel auch verwenden zur Bedienung im Fahrzeug oder so, das sehen wir auch. Also ich sag mal so, ich glaube nicht, dass die Tastatur verschwinden wird, weil die Tastatur für bestimmte Sachen einfach ergonomisch gar nicht so schlecht ist halt. Ne? Mhm. Also sie können einfach schneller tippen, als sie zum Beispiel sprechen können, also wenn sie das gut machen können. Ne? Und das ist einfach ein sehr effizientes Werkzeug, ja, aber man muss es natürlich stark trainieren. Ich sage immer, das Tastatur ist immer ein bisschen Expertenwerkzeug. Ne? Es gibt Expertenwerkzeuge und Werkzeuge für Laien. Und keiner würde ja nur weil, also ich meine, solange man da einen Vorteil von hat, ja, wird das auch weiter verwendet werden. Und deswegen glaube ich auch, dass wenn jemand viel Texte schreiben muss, und Texte hat man ja immer tot gesagt, aber wenn man sich das Internet anguckt, ist die meiste Information doch wieder voll mit Text. Also der wird uns noch ganz schön lange begleiten, der Text, ja. Und solange es Texte gibt und Leute Texte generieren, wird auch die Tastatur da bleiben halt. Aber die Bedeutung wird natürlich insgesamt weiter zurückgehen, ja, davon gehe ich schon aus.
Wann kann ich nach China fahren und habe vielleicht einen Knopf im Ohr und kann einfach mich mit Leuten unterhalten, ohne dass ich
Chinesisch kann? Ja, also da kommen wir ja zurück auf Verbmobil. Ne? Das war ja da damals eins der ersten Projekte, die sich das angeguckt hat, noch sehr umständlich mit großen Serverinfrastrukturen und natürlich auch einem gewissen Delay und es ging auch nur ganz bestimmte Dinge, aber insgesamt hat das schon nicht schlecht funktioniert und inzwischen ist das ja schon wesentlich weiter. Also ich glaube, soweit sind wir davon nicht weg, ja, von diesen Übersetzungssystemen. Ich würde mich mal so aus dem Fenster nehmen, Knopf im Ohr, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass das etwas ist, was wir erleben werden und vermutlich dauert es auch nicht mehr so lange. Also ich würde jetzt mal sagen, 5 bis 10 Jahre, ja, sowas in der Größenordnung, glaube ich. Werden wir solche Systeme haben, die brauchbar sind halt, ne, die Touristen dann auch benutzen können. Mit dem Smartphone können sie es zum gewissen Grad jetzt schon halt, ne?
Ja.
Wenn Sie sich so Google, zum Beispiel von Google das angucken, das ist die Translate und die kommen jetzt ja auch rein in die Übersetzung. Und wir haben ja auch hier am DFKI mit Josef von Genabit einen Kollegen in der Sprachtechnologie, der ja ein maschineller Übersetzungsexperte ist. Und wenn ich mir anschaue, was da auch mit Deep Learning für Fortschritte gemacht wurden in den letzten Jahren, in der maschinellen Übersetzung, ne, das ist schon bemerkenswert halt. Ne? Also deswegen glaube ich schon, dass das nicht mehr so lange dauern wird, dass man so einen Knopf im Ohr hat, weil von der Technologie her mit einem entsprechenden Cloud-Dienst verbunden, ja, haben sie viele der Aspekte eigentlich jetzt schon halt, ne, die für so ein System notwendig sind. Ja.
Denn was die Deutschen natürlich interessiert, das Roboterauto,
ja.
über das es auch viel zu lesen, viele sehr vollmundige Ankündigungen auch gibt. Das kann man sich vorstellen, dass es auf Autobahnen oder in bestimmten Situationen, in Bereichen, man da schon gar nicht mehr vielleicht so weit von weg ist oder auch, ich glaube, in manchen Minen auch fahren auch schon Laster zum Teil ziemlich automatisiert herum. Aber jetzt mal das echte Auto, das wirklich in den ganz gewöhnlichen Stadtverkehr reinfährt.
Ja. Also je unvorhersehbarer die Situation, je schlechter die Modellierung der Umgebung, desto unwahrscheinlicher, sage ich, ja, dass das passieren wird. Sie haben völlig recht, ja. Ich denke mal, dass auf Autobahnen, ja, Landstraßen, ja, wo sie einen hohen Modellierungsgrad in guter Qualität erreichen können und wo auch, sagen wir mal, die Situationen nicht so komplex sind, werden wir das sicherlich haben. Aber ich glaube nicht, dass wir in kurz- bis mittelfristig das erleben werden, dass wirklich Leute Fahrzeuge einfach ganz ohne Steuerrad, sage ich mal einfach, ja, benutzen werden können und dann an beliebige Stellen irgendwie in Europa fahren werden können. Ja, das wird nicht passieren. Ja, das ist, das hat ganz viele Gründe. Das hat vor allen Dingen aber Gründe, dass natürlich an so ein Roboterfahrzeug ganz andere Anforderungen gestellt werden als an einen menschlichen Fahrer. Ja. So ein menschlicher Fahrer, der ist in der eigenen Verantwortung. Ja, das geht dann schon auch ein bisschen in ethisch-philosophische Fragestellungen rein. Der ist in der eigenen Verantwortung. Der ist auch in der eigenen Verantwortung, Gesetze zu überschreiten beim Fahren. Ja, was zum Teil eben auch manchmal notwendig ist. Ne? Also wenn Sie dran denken, da bleibt ein Auto liegen und da ist ein weißer Mittelstreifen irgendwie, der ist durchgezogen. Ne? Und dann fahren Sie da natürlich vorsichtig drüber, ja, obwohl das eigentlich die Straßenverkehrsordnung nicht vorsieht. Ne? Ein Roboterfahrzeug, unter welchen Bedingungen würden Sie erlauben, dass es da drüber fahren darf, halt, ja, über die durchgezogene Linie. Ja? Wenn dann doch irgendwas passiert, ne? Da werden Sie also kaum einen Hersteller finden, der sagt, ja, er erlaubt sein Fahrzeug da bewusst eine Verkehrsregel, sagen wir mal, die zu überschreiten halt, ne? Oder die zu brechen. Ne? Und insofern, und wenn Sie dann sich an Situationen in der Raschauer, ich sage mal, ich bin ja halb Italiener, wenn Sie Neapel in der Raschauer, ja, da ist mir also unklar, ja, wie ein autonomes Fahrzeug wirklich sich da so geschickt, ja, wie der Durchschnitts-Napolitaner, wie die sich da durchschlängeln wollen halt. Ne? Also deswegen glaube ich, es wird Bereiche geben, auch relativ zügig, wo wir so ein relativ hoch automatisiertes Fahren erleben werden. Aber sagen wir mal, Fahrzeuge ohne Lenkrad, ja, oder ohne die Möglichkeit, dass der Mensch irgendwie übernimmt, werden wir nur in begrenzten Anwendungen sehen. Ja? Also man kann sich so Taxis zum Beispiel vorstellen, die dann eben Busspuren verwenden können und so weiter. Oder Taxis, wo dann tatsächlich dann, wenn dann so eine Situation entsteht, die wir eben, die ich eben genannt habe, wo dann eben ein Teleoperator übernimmt, ja, und dann eben in Verantwortung die Situation löst, ne? Und dann wieder in autonomen Modus schaltet. Ne? Und das werden wir vermehrt sehen. Ja, das wird also eher die Zukunft sein. Und dann haben wir wieder die interessanten Fragestellungen, wie dann die entsprechenden Schnittstellen aussehen, ne? Wenn so diese Kontrolle wechselt. Ja, das hatte ich ja vorher erwähnt. Ne? Also daran glaube ich eher, ja, dass das zügig kommen wird.
Und eine allerletzte Vorhersage, die viele Menschen, wie soll ich sagen, für KI fasziniert, also viele Nicht-Informatiker, die auch sie davor Grusel macht, weil sie die aus Hollywood kennen und aus Fernsehserien, so dieses Thema eine allgemeinere künstliche Intelligenz, wo man ja ganz klar sagen muss, dass es so etwas heute nicht mal ansatzweise gibt und wir auch sehr weit noch davon entfernt sind, aber wie weit denn eigentlich noch? Ist es da sozusagen, ist es eine Frage von vor allen Dingen von noch mehr Rechenleistung, noch mehr Daten oder fehlt uns einfach noch viel zu viel Grundverständnis davon, was so allgemeine Intelligenz eigentlich ist.
Ja, also das Grundverständnis fehlt uns tatsächlich auf jeden Fall immer noch. Ja, das ist ganz klar. Ich selber habe ja in einem Graduiertenkolleg promoviert. Das hatte zur Kognitionswissenschaft. Das war sozusagen ein interdisziplinäres Kolleg. Das ist jetzt ja auch schon, weiß ich, 20 Jahre her. Interdisziplinäres Kolleg. Da waren Informatiker, da waren Psychologen, da waren Philosophen auch drin, Computerlinguisten. Und da habe ich damals schon als Doktorand verstanden, wie wenig wir eigentlich wissen von der Art und Weise, wie menschliche Intelligenz funktioniert. Ich meine, wir nähern uns dem Ganzen, aber selbst mit neuesten Methoden, wie zum Beispiel den MRT-Methoden, ja, wo wir ja wirklich auch dann zumindest mal Aktivierungspotenzial im Hirn uns anschauen können, selbst mit den Methoden sind wir einen Schritt weiter gekommen, aber es ist immer noch so, dass wir weit davon entfernt sind, wirklich vollständig zu verstehen, wie zum Beispiel das menschliche Gehirn wirklich funktioniert, auch im Zusammenspiel halt, ne, und wie die Intelligenz sich daraus tatsächlich in dieser Macht entwickelt, die wir selber auch erleben, halt jeden Tag, eigentlich in ganz alltäglichen Dingen. Ne? Und bei KI-Systemen, auch wenn man immer von neuronalen Netzen spricht, das sind natürlich ganz krude, sagen wir mal, Abstraktionen von dem neuronalen Substrat, was jetzt bei uns vor allen Dingen das menschliche Verhalten und die Intelligenz ausmacht. Ja. Da sind wir richtig weit von entfernt. Sie haben richtigerweise gesagt, im Moment haben wir eigentlich lauter spezialisierte Experten, die so eine ganz bestimmte Aufgabe sehr gut können. Ja. Aber es gibt keine Intelligenz, die es in der Vernetzung, selbst wenn sie diese so zusammenschalten würden, ja, nehmen wir mal an, sie würden einfach 20 Systeme zusammenschalten, die eben 20 Dinge gut können, dann ist es heutzutage immer noch nicht so, dass sie dann tatsächlich sowas wie eine Alltagsintelligenz entwickeln würden, ja, sondern sie haben dann im Prinzip ein System, was so zwischen verschiedenen Situationen schaltend durchschalten kann, ne? In der Forschung ist es so, dass natürlich gerade dieses Transferlernen, das heißt, was kann ich denn jetzt aus der einen Lernsituation, zum Beispiel bei der Unterscheidung von Katzen- und Hundebildern, denn rüber retten in eine andere Situation, zum Beispiel in einem Fertigungsprozess, ja, wo ich was anderes unterscheiden können muss, ja. Das sind ganz spannende Fragen, ja, aber auch da sind wir im Prinzip noch am Anfang, ne?
Wo man aber zum Beispiel schon mal sieht, dass so vortrainierte oder erst trainierte Modelle dann so eine zweite Unterscheidung plötzlich leichter hinkriegen oder weniger Beispiele brauchen.
Und das ist eben ja auch so eine Sache, die wir für uns als Menschen völlig natürlich ist, dass wir aus wenigen Beispielen ziemlich gut lernen können halt, ne? Weil wir eben diese ganze Vorerfahrung haben, ne? Und das ist meiner Meinung nach auch unabdingbar für die Alltagsintelligenz, ne? Dass sie einfach mit einer neuen Situation umgehen können, obwohl sie die vorher noch nie gesehen haben, ja, in dieser Form, sie aber trotzdem irgendwie eine sinnvolle Entscheidung treffen können, in der Interaktion mit der Umwelt halt, ne? Und da sind wir halt noch weit entfernt. Deswegen ist es fast eigentlich unmöglich, da eine vernünftige Vorhersage zu machen, ne? Es hapert vielleicht auch an weiteren, an der Rechenleistung und so weiter, aber ich glaube, das alleine wird es nicht richten halt, ne? Sondern da muss auch ein besseres Verständnis über Architekturen her, ja, über die Art und Weise, wie tatsächlich Intelligenz entsteht, wie wir eben zum Beispiel ressourcenschonend lernen können, ne? Wie das Wissen übertragen wird in andere Situationen, ja, all das ist, da stehen wir eigentlich noch am Anfang, wenn man ganz ehrlich ist, ne? Aber ist natürlich auch spannend, sich das anzuschauen, ne? Das sind also alles Forschungsfragen, die hochrelevant sind und ganz wichtig, ne? Und da arbeiten wir dran. Ich selber bin ja auch nicht einer, der sagt, das wird nie passieren, ja. Dazu bin ich vielleicht einfach zu sehr Ingenieur auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich glaube nicht, dass wir da in irgendeiner Form nah dran sind. Ja, da sind wir noch weit weg. Und ehrlich gesagt, wenn ich wetten müsste, ob ich das noch erlebe oder nicht, ja, dann würde ich eher dagegen wetten. Ja.
Okay, dann müssen Sie zum Schluss noch verraten, wie alt Sie jetzt sind.
Ich bin 52.
Okay.
Mal gucken, wie viel Zeit mir da noch bleibt, um die Wette einzulösen. Das weiß man natürlich nicht.
Ja. Ja, Antonio Krüger, der neue Chef des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Über künstliche Intelligenz informieren wir Sie natürlich weiter in unserer Digitech-App, deren Bestandteil dieser Podcast ist, und auch auf allen anderen Kanälen in der FAZ-Tageszeitung, der Sonntagszeitung, auf FAZ.net und in unserem F-Plus-Angebot. Bleiben Sie uns gewogen. Eine schöne Woche. Ciao.